Rot ist so ein Gedicht. Also wirklich, das ist überragend krass. Also wirklich der Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist wie immer Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt auch wie immer der diesmal strahlende David Haas.
Hello, hi.
Folge 67, David, du strahlst so.
Ja, ich bin gut drauf.
Du bist gut drauf?
Ja, klar.
Brauchen wir heute keine Seelentherapie?
Nee, heute brauchen wir es nicht. Heute brauchen wir es nicht.
Warum? Kurz vor Feierabend, 16:30?
Kurz vor Feierabend, 16:30, draußen ist richtig schlechtes Wetter.
Aber
ich bin einfach gut drauf. Ich habe heute Laune.
Ostern steht vor der Türe.
Ja, brutal, oder?
Ist der Urlaub?
Nee.
Nein. Ackerst durch.
Ich acker durch, ja. Ostern ist bei mir tatsächlich noch nie so eine Urlaubszeit gewesen, tatsächlich. Also ich bin klassisch ja eher so aus meiner Kindheit geprägt, Faschingsurlauber so und Sommer, aber Ostern war bei mir noch nie so wirklich Urlaubszeit.
Am Sonntag ist Palmsonntag. Ich habe deswegen heute ganz spontan noch was zu die Palmbrezel mitgebracht. Bei uns gibt es heute und die nächsten zwei Tage Palmbrezeln. Mhm. Ich habe eine Story gehabt und dann haben so viele Leute gefragt, was sind denn Palmbrezeln? Deswegen habe ich gedacht, ich flechte das hier mal noch mit ein.
Echt? Weil ich dachte, das kennt man überall in Deutschland.
Nee, okay, krass. Nee, das ist wirklich nur was. Moment. Also hauptsächlich in, hier Baden-Württemberg, also Schwaben steht hier. Mhm. Und zwar der Palmsonntag, also steht immer der Sonntag vor Ostern, ist der Gedenktag des Einzugs Jesu in Jerusalem, welcher seit dem frühen Mittelalter mit Prozessionen gefeiert wird. Üblicherweise werden geschmückte Palmstecken mitgeführt. Dieser Schmuck besteht in manchen Gegenden Schwabens aus Palmbrezeln. Mhm. Im Riesgebiet, weiß ich gar nicht genau, wo das ist.
Alles Donau sind. An der Ries,
okay.
Das ist da die Ecke.
Wurde die Palmbrezel nach der Prozession von den Paten an die Patenkinder verteilt und im Ulmer Raum schenken die Burschen ihren Mädchen am Palmsonntag eine solche Brezel. Dafür bekamen sie am Ostersonntag von diesen Ostereier. In manchen katholischen Gegenden von Schwaben werden bis heute solche Brezeln als Palmbrezeln zum Palmsonntag gebacken, als Geschenk nach dem Gottesdienst für die Kinder. Also wohl eher aus dem katholischen.
Okay.
Aus dem katholischen Brauch. Ich kenne das eigentlich auch nur aus der Bäckerei, wo wir zusammen geschafft haben. Ich habe das als Kind auch nicht gekannt.
Okay, also mein Vater macht immer Palmbrezeln, ja.
Wie macht er die?
Zum Hefeteig und dann halt Zucker oben drauf. Genau, die sind auch recht groß. Also die sehen ähnlich aus wie deine tatsächlich. Ja, habe ich heute Morgen gedacht, wie ich das Story gesehen habe. Ja.
Und ich fand das halt immer auch so cool, weil die schmecken halt auch mega lecker. Wir machen die aus einem Hefequarkteig und wirklich jedes zweite Jahr passiert mir das, dass ich vergesse, die Dinger zu machen. Und deshalb gibt es die eigentlich bei uns nur jedes zweite Jahr an Palmsonntag. Bei uns kennen es auch die Kunden gar nicht so, aber es ist für mich halt, also ich mache es halt für mich hauptsächlich. Es gibt es ja echt nur 3 Tage. Ich glaube, das Gebäck, das es am wenigsten Tage überhaupt gibt. Und gestern ging es mir wieder so. Ich saß beim Mittagessen und dann hat meine Mutter gesagt, am Sonntag ist übrigens Palmsonntag. Oh nein, Palmbrezeln vergessen.
Aber
zum Glück war die Spätschicht noch da, dann haben sie es noch gemacht.
Aber witzig, das ist tatsächlich so ein Ding, so ein Gebäck, wo du das gerade erwähnt hast, ist mir sofort der Geschmack in den Sinn gekommen. Also ich kann mich geschmacklich sofort daran erinnern, wie so eine Palmbrezel schmeckt und wie sich's auch anfühlt durch den Zucker oben drauf. Zu 100% habe ich gerade in meinem Kopf Palmbrezel gegessen. Das ist echt der Wahnsinn. Also echt ein cooles Gebäck.
Ganz ohne Kalorien.
Ohne Kalorien, ja. Wahnsinn.
Nee, also ich finde es auch irgendwie ein cooles Gebäck und wir haben es ja schon öfters davon gehört. Ich mag solche Bräuche. Und genau. Ja, genau. Und es geht stramm auf Ostern. Da können wir hier schon mal anteasern, dass wir eine kurze Osterpause machen. Ich gerade sage Osterruhe. War das nicht war da nicht letztes Jahr was mit der Osterruhe?
Achso, ja stimmt, wegen Corona gab es da sowas.
Von so einem Armin L. aus Nordrhein-Westfalen, der hat die Osterruhe damals vorgeschlagen, oder wie war das?
Genau, stimmt.
Nee, er hatte doch den Brücke-Lockdown.
Genau, den
Brücke-Lockdown. Osterruhe war doch, glaube ich, sogar von der Angie angedacht,
richtig,
was dann wieder zurückgenommen wurde. Also wir machen eine Osterruhe.
Ja, wir machen eine Osterruhe, ja.
Letztes Jahr von der Angie angekündigt, dieses Jahr von uns umgesetzt.
Du darfst entscheiden, wie lang? Eine Woche oder zwei?
Zwei Wochen.
Okay, heißt, wir senden erst wieder Ende April.
Genau, also diese Folge, die wir heute aufnehmen, kommt ja an Gründonnerstag raus. Und dann danach, die Woche nach Ostern und die Woche drauf, wird es 2 Wochen Oster.
Und dann kommen wir im Mai Oster erst wieder raus. Am 5. Mai kommt die nächste Folge erst.
Huiuiui. Huiuiui.
Ja.
Ja, wir haben uns dazu entschieden, weil wir, erstens weil Ostern ist, weil wir einfach viel Trubel um die Ohren haben und wir haben gesagt, die Qualität muss hochgehalten werden und wir brauchen einfach eine kurze Verschnaufpause, um wieder Themen zu sammeln, um uns zu sammeln, um coole Gäste, die wir reiheweise noch auf der Liste haben, einfach Termine zu finden und so weiter. Und vor Ostern ist einfach alles ziemlich eng. Und deswegen haben wir uns spontan entschieden, dass wir 2 Wochen Osterpause machen. Wir kommen wieder, keine Angst. Genau, auf jeden Fall die nächste 2 Wochen müsst ihr ohne Nachtschicht verbringen. Aber vielleicht seid ihr ja eh auch im Urlaub.
Ja. Jo. Und die Zeit eignet sich immer hervorragend, um alle Lieblingsfolge nochmal anzuhören.
Genau. Wenn wir dann wieder rauskommen, haben wir, das ist nämlich mein nächstes Stichwort, schöne Überleitung, haben wir einen neue Kunde. Das wollte ich hier auch kurz anteasern für alle, die uns kennen aus dem Raum Pretzfeld dahinter. Wir haben nämlich den Obsthof Ehrenfeld ab 25. April als Kunde. Richtig cool, ein Obst- und Spargelhof, die haben einen Dorflader gebaut, also wirklich neu gebaut. Ich war total geflasht, ich war diese Woche dran für eine Produktschulung und so für die erste Einweisungen und Absprache. Richtig schick, bestimmt 250 Quadratmeter mit einer Fleischtheke vom Metzger Hack, das Fleisch, mit einer Backwarentheke von uns, mit eigenem Obst und Gemüse und auch sonst so alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Richtig schön, stylisch. Lohnt sich mal hinzufahren tatsächlich. Am 25. April ist Eröffnung, ist ein Montag. Und genau, also alle, die uns so ein bisschen aus weiters weg kennen und immer enttäuscht sind, dass wir so weit weg sind und keine Filiale aufmachen, vielleicht gibt es jemand.
In Pretzfeld ist das?
Nein, das ist nicht in Pretzfeld, das ist in Kochersteinsfeld.
Kenne ich.
Ja, genau.
Okay. Cool.
Und so ein kleines Ort, fahren relativ viele Autos durch, richtig gute Lage. Mhm. Und wirklich super schön, so mit Holz, also ganz neu gebaut.
Okay. Am 25. ist Öffnung, allerdings ohne Grimmers Backstube.
Richtig.
Weil das ein Montag ist.
Richtig. Tatsache ist ja, dass wir montags zu haben, aber es gibt ja viele andere Produkte auch, außer Backware. Ja. Und wir liefern an Ehrenfels immer halbgebackene Ware, weil wir auch gar nicht so, also die machen halt morgens um 7 Uhr auf und weil wir das gar nicht schaffen, um 7 Uhr da zu sein, ist das Agreement, dass die erste Stunde immer frisch fertig gebacken wird von Ehrenfels. Mhm. Und da gibt es auch belegte Weckle und so weiter und unsere Ware kommt dann frisch 8:30, 9 Uhr oder 9 Uhr, so 9 ist die späteste Zeit, die wir jetzt mal vereinbart haben, mal gucken, wie sich's einpendelt und montags bei der Öffnung gibt es eben unsere Backware noch nicht und genau, die Hoffnung ist, dass die Kunden sich ein wenig drauf einpacen, dass unser Brot ab 8:30, 9 Uhr da ist, genau, und morgens gibt es dann eben belegte Weckle, Kaffee und alles mögliche andere von halbgebackene Produkte, die dann dort frisch vor Ort fertig backen werden.
Cool, ja, klingt super.
Genau.
Okay, cool.
David, was gibt's bei dir Neues? Ich habe schon wieder so viel geschwätzt.
Ich habe mir aufgeschrieben, ich muss hier was kundtun. Weißt du, was ich vor 2 Wochen gemacht habe?
Schieß los.
Am Wochenende. Ich habe einen Motorsägenkurs gemacht.
Echt jetzt, oder was?
Ja, das muss ich jetzt einmal kurz erwähnen, weil ich bin selber so fasziniert, dass ich wieder so ein Naturbursche werde.
Wo hast du das gemacht?
Bei mir draußen im Ort.
Okay.
Und zwar ist das so, wir heizen das komplette Haus mit Holz. Und das wird auch so bleiben. Und mein Schwiegervater hat auch Wald. Und der hat immer gesagt, komm, geh doch mit in den Wald und hin und her. Und ich habe immer gesagt, ich lang so eine Motorsäge nicht an, wenn ich keinen Kurs habe dafür. Und dann habe ich jetzt vor 2 Wochen einen gemacht. Und ich bin total fasziniert, wie das funktioniert. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein 30 Meter hoher Baum schmeißen kann, ja. Aber das funktioniert wunderbar. Also wenn du dich da an die...
Musst halt wissen, wie, dass du nicht in die falsche Richtung fliegt.
Aber halt auch geil. Du kannst wirklich steuern, wo der hinfliegt. Ja. Und der fliegt meistens auch genau dahin, wo er hinfliegt.
Meistens?
Soll.
Sollte immer so sein.
Passieren schon ein paar Sachen. Nee, aber es war echt spannend und cool. Und sowas erdet einen auch so wahnsinnig, weißt du, wenn du da in den Wald gehst und den ganzen Tag im Wald arbeitest und so, das ist schon echt krass.
Aber richtig hartes Brot
auch. Voll, total, aber dann weißt du halt auch, wo die Wärme herkommt.
Ja.
So, das war echt eine tolle Erfahrung und wie gesagt, ich finde es krass, weißt du, so, ich hätte vor 3 Jahren, wenn du mir gesagt hast, du möchtest mal einen Motorsäge kosten, hätte ich gesagt, ja genau, das ist das Letzte, was ich mache. Aber war echt spannend und interessant. Und wie gesagt, so ein Tag im Wald und dann auch Mittagspause, da gab es dann auch belegte Weckler und so. Und ey, das war so ein cooler Tag, das war ein richtig cooles Erlebnis. Das war echt, ja, also für die Seele, das war so richtig beruhigend, die Natur, das ist richtig cool. Also
Wald ist ja eh, da gibt's ja Studien, dass wenn man auch mega Stress hat und so weiter, dass eine gewisse Zeit im Wald das nachweislich auch abbaut.
Das bekannte Waldbaden nennt sich das, glaube
ja.
ich, gell? Ja, also es war wirklich, zum einen bin ich abends heimgekommen, ich war brotfertig, echt, das war echt der Hammer. Ich glaube, um 19 Uhr bin ich so richtig müde geworden. Ich war es einfach nicht gewohnt. Und das beruhigt ungemein. Das war echt faszinierend.
Und was gibt es da, einen Motorsägeführerschein? Oder?
Nee, du kriegst einfach nur so ein Zertifikat.
Also aber nur für dich im Prinzip.
Genau, aber ist halt wichtig, wenn tatsächlich mal was passiert. Und da passiert echt oft noch was. BG und bla bla bla. Weißt du, dass man einfach sagt, okay, da durfte auch so einen Baum umschmeißen.
Und richtige Ausrüstung auch, Schnittschutzhose und so weiter?
Das brauchst du tatsächlich, das ist Voraussetzung. Das war auch gar nicht billig. Also ich habe mich da jetzt mal komplett einkleiden müssen. Aber wie gesagt, ich habe vor dem Gerät so wahnsinnig Respekt.
Ja, zu Recht.
Ja, voll zu Recht. Deshalb war mir das auch einfach wichtig, so einen Kurs zu machen, dass ich auch weiß, was ich tue. Und ey, das erste Mal, wo ich einen Baum geschmissen habe, ey, da pocht da echt das Herz. Ey. Das ist wirklich, wo denke ich so, what the fuck, ey. Und das geht ja wirklich mit einer krasser Geschwindigkeit runter. Aber ist schon halt umso geiler, wenn du wirklich dahin fliegen, wo du haben wolltest. Ja. Und es war halt cool, wir waren echt eine coole Gruppe mit 6 Leuten und der da den Kurs geleitet hat, der hat es so gut gemacht, weißt du, weil der hat gemerkt, so, die Gruppe funktioniert, die haben alle Bock und Pflicht ist, um das Zertifikat zu bekommen, einen Baum zu schmeißen. Und weil wir alles so cool drauf waren und es echt Spaß gemacht hat und als Gruppe so gut funktioniert haben, durfte jeder 4 Bäume schmeißen. Und dadurch haben wir halt auch alle Möglichkeiten erlebt, weißt du, da ist mal einer hängen geblieben, okay, was macht man jetzt, ja? Und das war echt cool und sehr lehrreich, weil wir dann alles mitgemacht haben, was man mitmachen konnte.
Was habt ihr gemacht dann mit denen? Also richtig dann auch gleich zersägt, so Holz?
Genau, oder? Genau, die werden dann komplett aufgearbeitet. Also im Endeffekt war das so, wir sind von einem Bekannter von ihm in Wald, wir haben für ihn das umgemacht und er hat sie dann halt vercheckt oder so, ja? Genau, das war halt das Agreement, aber echt total cool. Und wie gesagt, ich war von mir total fasziniert, dass ich jetzt echt wieder so ein Naturbursche werde. Das war echt Wahnsinn.
Ich finde es ja so cool. Ein Freund von mir hat noch einen Schweißerkurs gemacht.
Ja.
Weißt du, jeder hat irgendwie, ja, das kommt voll wieder. Selber machen und also ich kann das total nachvollziehen. Ich will ja unbedingt mal mit zum Jagen.
Ja,
okay. Hier, der Marco ist ja Jäger. Wenn er mal 18 ist, dann gehe ich auf jeden Fall mit. Finde ich auch total faszinierend und spannend.
Ich habe mir auch an dem Wochenende gedacht, wo ich das gemacht habe, dachte ich mir, sollte man jedes Jahr sich irgendwas rausnehmen, wo man sich mal was macht, was nicht mit seinem Beruf zu tun hat, sondern wirklich einfach mal, ich mache jetzt einen Motorsägekurs zum Beispiel oder ich gehe mal jagen oder so. Ich finde es echt cool, mal was zu machen, wo man vorher noch nie gedacht hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist total faszinierend.
Es gibt halt so viele spannende Sachen.
Ja, total. Ja, nee, aber das so viel dazu. Und hey, ich habe am Wochenende wahnsinnig viel backen.
Ja, ich habe es gesehen.
Kürbisbrot gemacht und ey, da hatte ich tatsächlich so einen Moment, das kam Samstagabend aus dem Ofen, meine Frau war nicht da und irgendwann so um 9 oder so bin ich an dem Brot vorbeigelaufen und dachte, ey, ich muss das jetzt anschneiden. Und hab das angeschnitten und hab so eine Scheibe gegessen und da war 2-3 Stunden aus dem Ofen draußen. Ey, das Brot ist so ein Gedicht. Also wirklich, das ist überragend krass. Also wirklich der Wahnsinn. Also das Kürbiskernbrot aus dem Buch, das ist wirklich echt Hammer. Und dann am nächsten Tag habe ich die Vesperstange gemacht und auch die geschmacklich der Wahnsinn. Brutal.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja.
Ich habe auch Backe am Wochenende.
Okay.
Tatsächlich, ich bin trotz eigentlich freiem Sonntag und frei oder Montag, wo ich später anfangen muss, Sonntag morgens aufgestanden und Montag nachts aufgestanden, um zu backen und anderem auch das Kürbisbrot ein bisschen abgewandelt, also für uns in der Bäckerei. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das war es, glaube ich, schon. Nee, ich wollte sagen, man sieht jetzt, also jedes Wochenende eigentlich in alle möglichen Storys, dass was backen wird. Das ist irgendwie voll das coole Gefühl.
Ja, voll.
Der fruchtige Apfelkuchen ist eigentlich jedes Wochenende dabei. Die Vesperstangen sind oft dabei. Das Kürbisbrot, richtig cool. Und ich habe jetzt gerade nebenher noch kurz mein Handy gezückt, als du es gesagt hast, und habe auch Feedback zum Podcast letzte Woche mal in der Breadmania-Gruppe. Weißt du, bist du in der Gruppe in Facebook? Ist eine ziemlich große Backgruppe. Da wurde das genetzte Backen, das sieht wirklich sagenhaft gut aus. Ich zeige das mal kurz.
Oh, wow.
Also Hammer, Hammer ja, gut. Wow. Vom Helmut, sagt man den Nachnamen nicht. Und er lobt nämlich auch den Podcast. Geniales Buch und sein Podcast Nachtschicht ist sowas von unterhaltsam. Sehr sympathischer Typ. Also es sieht wirklich mega gut aus. Und es ist dann so witzig irgendwie, wenn man so durch Facebook scrollt und ich kenne die Leute nicht und die kennen mich ja auch nicht. Und liest dann irgendwas über sich oder auch über unseren Podcast. Das geht mir jetzt immer öfter so. Ist irgendwie voll das verrückte Gefühl.
Ich bin kürzlich bei meinen Eltern in Kneipe rein und da saß so ein Ehepaar und dann sagt sie, wo ich zur Tür reinkommen bin, ey David, das muss ich dir unbedingt erzählen. Am Wochenende wollte ich einen Kuchen backen und da sagt mein Sohn, back doch mal den Apfelkuchen, den der David immer in seiner Story drin hat. Er war auch super, cool, war ja. Auch echt eine witzige Geschichte. Ja. Also echt cool.
Wir haben jetzt seit dieser Woche den fruchtigen Apfelkuchen tatsächlich auch in der Bäckerei im Sortiment.
Ah, okay.
Und haben extra aufs Schild geschrieben, das Originalrezept aus dem Hohenloher Backbuch, weil er ja so gehypt wird. Wir hatten den ja seither eigentlich gar nicht im Sortiment, außer mal in der Buchwoche letztes Jahr. Genau, also echt. Ich habe es heute erst wieder mit der Renate davon gehabt. Eigentlich ein total simples Rezept. Wir sind total überrascht, dass gerade dieses Rezept, also obwohl wir natürlich auch von dem Rezept überzeugt waren schon immer, aber dass gerade dieses Rezept so gehypt wird, wo man sich eigentlich in Anführungszeichen am wenigsten Gedanken gemacht hat oder am wenigsten Backversuche dafür braucht hat, ist irgendwie immer ganz witzig. Manche Sachen gehen durch die Decke und manche Sachen, denkst du, die müsste funktionieren, die zündet überhaupt nicht.
Aber hey, ich habe kürzlich mal eine Version gemacht mit anderen Äpfel und das war lange nicht so geil.
Ja.
Da muss man echt aufpassen, ja. Das ist echt nicht
das so. Das ist A und so.
Und ja, ja, voll.
Und das ist halt auch, deswegen heißt der auch, also der, das kann ich jetzt mal verraten, der Kuchen hieß ursprünglich eigentlich Lores Apfelkuchen, weil das ist ein Rezept von
der Lore. Oh,
ich weiß es gar nicht. Und wie die jetzt wieder im Verwandtschaftsverhältnis zu Renate steht, also es ist eigentlich ein altes Familienrezept und der hieß wirklich Lores Apfelkuchen. Wir haben dann halt fürs Buch überlegt, nennen wir den tatsächlich so oder, aber weil so dieser extrem fruchtige Geschmack uns sofort irgendwie präsent war, hieß er halt dann fruchtiger Apfelkuchen. Und ich weiß noch, wir hatte damals, Renate hat damals zwei oder drei Apfelkuchen nebeneinander backen und ich bin so froh, dass wir uns für den entschieden haben, weil ich weiß nicht, wie es bei einem anderen gelaufen wäre. Apropos Renate, wir haben das Keksschachtelprojekt weiter vorangetrieben. Wir haben gestern eine Wand rausgeschlagen in kurzfristig in dem okay. Haus, in dem Nebenhaus.
Ja, bist du gerade drin, gell? Bist
gerade drin, ja. Weil wir gerade, weißt du warum? Weil wir haben die Handwerker gerade zum Teil noch da, weil wir doch ein bisschen Unterstützung brauchen für die Renovierung von der Flüchtlingswohnung und haben gesagt, wenn die Handwerker schon da sind, dann müssen wir das gleich ausnutzen. Und das war zum Glück keine tragende Wand, deswegen war das relativ einfach. Und genau, richtig cool. Also es geht vorwärts. Jetzt muss noch Strom gelegt werden und die Nutzungsänderung muss noch genehmigt werden. Aber doch, freue mich mega. Ich habe es heute mal angeteasert auf Instagram.
Ich habe es gesehen, ja.
Die Insta-Seite Keksschachtel haben wir schon länger reserviert. Die können wir jetzt mal ein bisschen bespielen, genau. Ja, ich habe zwei Feedbacks mitgebracht, bevor wir ins Thema einsteigen. Und zwar einmal von Eva. Die Eva ist Mitglied des Moderatorenteams der Backen mit Freunden Gruppe, wo diese genetzte Challenge neulich war, wo es ja drei Rezepte gab, unseres von den Wild Bakers und von Marcel Paar. Und sie hat mir jetzt gesagt, dass unseres am meisten gebacken wurde. Das war natürlich sehr erfreulich. Genau, und sie schreibt, ihr habt im Seelen-Podcast letzte Woche gesagt, der Podcast sei Therapie für euch, weil ihr da super von doofer Tag auf guter Tag umschalten könnt. Und ich kann euch sagen, das gilt nicht nur für euch. Ich war ja an dem Morgen, an dem ich den Podcast gehört habe, echt bedrückt. Die allgemeine Weltlage reicht dafür zurzeit ja wirklich. Mein Arbeitgeber baut gerade jede vierte Stelle ab. Hinzu kam ein wegen Corona abgesagtes Mädelswochenende und dann lief im Deutschlandfunk auch noch eine Sendung zum Thema Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich war kurz davor zu heulen. Das tut mir echt nicht gut, habe ich gedacht, den Deutschlandfunk abgedreht und eure neueste Podcast-Folge eingeschaltet, obwohl ich mir die normalerweise fürs Wochenende aufspare. Das war eine Mega-Idee. Euch zuzuhören hat mir echt gut getan. Ihr seid eine großartige Ablenkung. Ein kleiner Urlaub übers Ohr. Vielen, vielen Dank gerade in diesen Zeiten dafür. Und dann schreibt sie auch noch was zu der Seele selber. Also sie macht öfters Seelen nach dem Rezept von Dietmar Kappel. Übrigens gehe ich bald zu Dietmar Kappel zum Seminar, Zwei-Tage-Seminar. Der hat den Home-Baking-Blog aus Österreich. Also ein Wahnsinnsfachmann. Ich habe schon mal ein Seminar in Weinheim bei ihm besucht. Und genau, sie macht es sogar mit Metall Sauerteig und genau, und sie macht ihn übrigens auch mit Schwarzkümmel, über den wir ja neulich auch schon gesprochen haben. Und sie schreibt noch zu dem Kümmelthema, das mit dem Kümmel ist übrigens schon eine komische Sache. Nicht nur, dass Schwarzkümmel nichts mit Kümmel zu tun hat, auch Kreuzkümmel hat nicht viel mit Kümmel zu tun. Erst recht nicht mit Schwarzkümmel. Wenigstens gehören Kreuzkümmel und Kümmel der gleichen Pflanzenfamilie an, sagt Wikipedia. Wäre fast schon mal eine Folge wert, oder? Ihr habt dann auch ein bisschen gegoogelt, so richtig verstanden, habe ich es auch noch nicht. Genau, und dann noch ganz witzig, aus dem ausgefallenen Mädelswochenende haben mein Mann und ich wenigstens noch ein Mega-Wochenende in Schwäbisch Hall gemacht. Ich ahnte ja, dass es da schön ist, aber dass es da so schön ist, habe ich nicht geahnt. Wir haben Aufsteller von Grimmers Backstub gesehen bei Osiander und in der Wirtkunsthalle euer Backbuch. Wir haben Geifertshofer Käse gegessen und mein Mann hat Mohrenköpfle getrunken. Und in Untermünchheim saßen die Störche auf dem Dach. Da hatte jedes Mal der Laden zu, als wir vorbeikamen, sonst hätte ich Hallo gesagt oder wenigstens Storchennester gekauft. Und zu all diesen Erlebnissen musste sich mein Mann jeweils eine Story aus der Nachtschicht anhören. Kein Wunder haben wir auf der Einfahrt das Ofenbänkle mit Peter Teilacker angehört, das ich damals interessant fand, bei dem mir aber jetzt auch auffiel, dass ihr viel professioneller geworden seid im Laufe der 65 Folgen. Ein sehr schönes Feedback. Vielen Dank, liebe Eva.
Ja.
Und dann...
Das kam aus Bamberg, gell?
Nee, das kam aus, weiß ich gar nicht woher.
Doch, ich glaube irgendwo stand...
Nee, Bamberg war eins, ist das nächste Feedback.
Ah ja, okay. Weil da wollte ich dann nämlich gerade zurück, ich war nämlich kürzlich in Bamberg und Bamberg ist auch wunderschön, aber ich nehme es vorne weg.
In Bamberg habe ich einen Meisterkollege, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, wir haben gar keinen Kontakt mehr, aber ich weiß, er ist aus Bamberg, da gibt es auch einen Basketballverein.
Ja, ja, die sind recht gut und wie heißt die Arena?
Boah. Es gibt doch ein Bamberger Hörnchen.
Ja, möglich, keine Ahnung. Aber Bamberg ist echt schön, also das schöne Ding. Ja.
Da war ich noch nie, muss ich zugeben. Also, die Helen schreibt aus Bamberg, zuerst vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe im September mit dem Brotbacken begonnen, da mir das gute Brot und insbesondere die schwäbische Brezel aus der Heimat, Schwäbisch Hall, in meinem Studienort Bamberg gefehlt hatten. Also sie kommt ursprünglich aus Schwäbisch Hall. Seitdem hat mich die Begeisterung gepackt und ich probiere fleißig neue Rezepte. Der Podcast bringt immer wieder neue Ideen und das Backbuch hat mittlerweile die ganze Familie. Neben meinem Lob hätte ich allerdings noch eine Frage, die wir hier sehr gerne natürlich beantwortet. Bei den Seelen wurde erwähnt, dass diese zum Beispiel auch mit Oliven und Feta oder Röstzwiebeln zubereitet werden können. Mischt man diese einfach vor dem Kneten unter oder muss dabei etwas beachtet bzw. die Wassermenge angepasst werden? Ich habe ihr schon geantwortet, aber ich mache es hier gerne auch nochmal öffentlich, fragt sich der ein oder andere vielleicht auch. Also ich mache so, dass ich in Anführungszeichen feuchte Zutaten wie Olive und Feta nicht vorher einweich, weil das nicht notwendig ist. Olive übrigens niemals unterknete, weil da wird der Teig, das Teiggerüst verändert sich komplett, sondern immer auf der Teiggäbe und beim Zusammenlegen, beim Dehnen und Falten mit einarbeite. Und Röschzwiebeln, sowas wie Röschzwiebeln würde ich immer vorher einweiche. Und zwar einfach so viel, dass die Röschzwiebeln feucht sind, aber nicht jetzt unbedingt noch einen Haufen Wasser zusätzlich drin ist, muss man es einfach, also da habe ich jetzt keine Gewichtsangabe, einfach ein bisschen Wasser drauf geben und zur Not am nächsten Tag dann einfach abgießen, wenn es zu viel wäre. Weil wenn man das nicht macht, dann wird der Teig schon sehr fest.
Mm. Okay.
Genau. Ja.
Okay.
Übrigens gibt es ab morgen Olive-Feta-Ringe.
Oh, nice. Ja. Cool.
Freue mich auch.
Ja, aber das haben wir ja relativ oft, wenn man so Zutaten dazu gibt, dass man das so zum Beispiel Walnüsse beim Walnussbrot, dass man das beim Dehnen und Falten mit unterarbeitet, weißt du, so ganz oft ist das ja der Fall.
Ja, wobei bei Olive ist nochmal insofern ein bisschen spezieller, als dass Walnüsse könnten wir unterlaufen lassen, das wäre kein Problem in dem Sinn, aber wenn man Olive unterlaufen lässt, dann ist irgendwie der Kleber wird da angegriffen, ich weiß es nicht ganz genau, was, also technologisch kann ich es nicht hundertprozentig erklären, aber wenn man die nur quasi einarbeitet beim Dehnen und Falten, dann nicht.
Okay.
Also meine ganz total leierhafte Erklärung ist, dass der Teig dann nicht merkt sozusagen, dass zwischendrin ein paar Oliven liegen, während es beim Unterkneten halt ja in der Teig richtig reingeschafft wird. Genau.
Okay.
Ja.
Cool. Das
als Tipp.
Perfekt. Du, ich suche gerade noch, das müssen wir echt mal noch, ich will mal so richtig geile Schribber backen. Und da suche ich gerade noch ein perfektes Rezept dafür. Hast du mir einen geilen Tipp?
Aber Schribbe sind ja eigentlich nur normale Weckleien lang. Oder was ist da der große Unterschied oder was meinst du?
Ich will halt einfach wunderschöne Schribbe morgens auf dem Frühstückstisch haben. Das ist alles, was ich will.
Also es gibt ja das Brötchenbuch von Lutz Geisler, das finde ich sehr, sehr gut.
Ja,
okay. Aber die Schribbe habe ich jetzt aus dem noch nicht backen. Kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber erfahrungsgemäß sind die Rezepte von Lutz Geisler sehr gut.
Darf ich mir das ausleihen, wenn ich morgen bei dir bin? Perfekt, weil dann kann ich das nämlich übers Wochenende mal versuchen.
Du kannst ja nur liebe Vätering mitnehmen.
Und auch das, perfekt, weil jetzt können wir das nämlich vorne wegnehmen. Ich bin morgen früh bei dir zur Nachtschicht.
Richtig, der David muss morgen früh aufstehen, weil wir brauchen neue Actionfotos aus der Backstube. Und meine Frau muss auch extra früh aufstehen, damit die auch drauf ist.
Ja, voll gut.
Und ja, freue mich auch.
Um 5 bin ich da, oder?
Steh halt nicht nur im Weg rum, bitte.
Ey, ich gebe mein Bestes, dass ich nicht im Weg rumstehe. Ey, und wenn ich um 5 da bin, ruf mich sofort an.
Ja, das wäre ja wie früher.
Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an früher. Ich sehe es schon horrormäßig in meinem Kopf, dass ich morgen früh aufwache und auf meinem Handy steht Ingmar Grimmer. Und davor steht noch 13 Anrufe in Abwesenheit. Verdammt. Ja,
Könnte durchaus vorkommen.
Oh Gott, hör mir auf, ey, ich kriege jetzt schon Panikattacke. Ich schlafe heute Nacht, ich mache kein Auge zu, ich sag das.
Aber und wenn, dann rufe ich dich an. Mach halt dein Handy nicht auf Flugmodus.
Auf gar keinen Fall.
Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich freue mich mega drauf. Und zwar Thema Maultasche.
Ja.
Maultasche hat ja nur bedingt was mit Backer zu tun. Es sei denn, man backt Schwaberfestbar. Aber es ist ein Genussmittel, ein Kulturgut, ein, ja.
Alles.
Maultaschen. Ich habe direkt mal die Definition mitgebracht aus Wikipedia. In Klammer früher auch Maulschellen.
Okay.
Maulschelle. Und Laubfrösche. Sind Taschen aus Nudelteig mit einer Grundfüllung aus Brät, Zwiebeln und eingeweichten Brötchen oder auch rein vegetarischer Füllung mit Käse und Spinat, da kommst jetzt du ins Spiel, und eine Spezialität der schwäbischen Küche. Frage geht raus an die Community, wer kennt Maultasche? Ich hatte tatsächlich schon einen Mitarbeiter aus Hessen, der hat keine Maultasche gekannt. Der war aus Nordrhein-Westfalen.
Okay.
In vielen Familien gibt es spezielle Rezepte, so wie bei uns, die weitere Zutaten wie gekochten Schinken, Spinat, geräucherte Schinkenwurst, Hackfleisch oder Bratenreste vorsehen. Die schwäbischen Maultaschen, und jetzt habe ich selber nicht gewusst, sind seit 2009 von der EU in ihrer Herkunftsbezeichnung geschützt und fallen in die Klasse geschützte geografische Angabe.
Ach, okay.
Das bedeutet, mindestens eine der Produktionsstufen Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung wird im Herkunftsgebiet durchlaufen. Hast du gewusst?
Also mindestens eine Stufe davon muss.
Ja, das ist bestimmt auch wieder.
Ja, super. Okay.
Ja.
Das ist wie Pfanne, die in Polen gemacht wird und ja. Griff in Deutschland hingeschraubt und dann steht Made in Germany drauf. Okay, ja, das ich verstehe. Ja, okay. Gut, aber immerhin ist.
Immerhin. Ja. Okay, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe dann noch was zum Name dabei. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Warum heißt er die Maultasche? Der Ursprung des Wortes Maultasche geht auf das 16. Jahrhundert zurück und ist zunächst in der Bedeutung als Ohrfeige bezeugt. Ja klar, Maulschelle. Scheller ist ja auch Ohrfeige.
Ja.
Es findet sich bereits bei Martin Luther. Verwendet wurde auch das Wort Maultasche. Tasche geht dabei auf Tatschen. Ah, beziehungsweise Tätschen im Sinne von Schlagen zurück. Nicht auf die Form der Teigtasche.
Ah, okay.
Maultasche. Später wurde die Teigware danach benannt. Kluges etymologisches Wörterbuch vermutet einen Zusammenhang mit der aufgeschwollenen Form, ähnlich einer Wange nach einer Ohrfeige. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Maultaschen auch als Maulschellen bezeichnet. Ein deutsch-italienisches Wörterbuch aus Nürnberg übersetzt 1718 Raviolo als Maultasche. In Schlesien bezeichnete das Wort Maultasche ein Gebäck, in Schwaben eine gefüllte Nudel. Auch in anderen Gebieten bezeichnen Maultaschen Süßspeisen. Also, nichts Genaues weiß man nicht, aber das mit der Ohrfeige fand ich jetzt ganz witzig. Mit Spinat gefüllte Maultaschen wurden in Schwaben auch als Laubfrösche bezeichnet.
Cool. Ein unfassbar geiles Produkt.
Jetzt klären wir unsere Hörerinnen und Hörer erstmal auf, was ist überhaupt eine Maultasche?
Eine Maultasche ist ein Nudelteig.
Hast du auch Hunger?
Ja, voll. ein Nudelteig, dünn ausgerollt, dann gibt es eine Füllung nach Wahl, entweder mit Fleisch oder vegetarisch. Dann schlägt man die klassisch so 2-3 Mal ein und dann kann man die mit so einem Holz in der Mitte immer unterteilen. Und ich habe so ein spezielles Rad, hast du das sonst auch?
Ja.
Wo dann auch an der Seite noch so ein Muschel reinmacht und in der Mitte so ein Messer.
Ja.
Und dann fährt man die so ab und dann hat man so eine gerollte Maultasche klassisch einfach. Ja. Also es ist eine gefüllte Teigtasche, schwäbische Ravioli letztendlich eigentlich.
Ja, wobei ich ja die These habe, dass die Italiener ja es bei uns abguckt haben.
Gehe schwer davon aus, Aber da ja Deutsch, da man ja nicht überall Maultasche kennt, müssen wir es halt so rum erklären. Aber wir gehen davon aus, dass die Italiener das von uns sind. Und das ist einfach, und klassisch macht man es in der Brühe warm, also in der Gemüse oder was weiß ich was von der Brühe. Und dann isst man das einfach mit Brühe und überragend lecker schmeckt es mit Kartoffelsalat.
Ja, und der Kartoffelsalat in die Brühe.
Ja, auf jeden Fall, klar, logisch.
Gab es bei euch noch andere Variante?
Von Maultasche, von der Füllung her oder meinst
du? Nee, von der Art der Zubereitung.
Ey, ich wollte gerade sagen, Maultasche sind für mich ein Grundnahrungsmittel. Maultasche gibt es in so viele Varianten. unfassbar cool, total schnell, ist angerüstet mit einem Ei überbacke. Ja. Super, oder halt an, in der Pfanne. Ein Auflauf ist auch super lecker. Also ein Maultasche-Auflauf mit so einer, oh Gott.
Ey, weißt du, was wir machen? Wir machen ein Maultasche-Restaurant auf.
Ja, das wäre geil, gell?
Hey, jetzt richtig Bock drauf.
Ja, voll.
Nur Maultasche, in alle möglichen Varianten.
Grimmers Maultasche, ja? Finde ich. Das ist voll cool, das ist voll die Marktlücke. Ich glaube, das gibt's gar nicht irgendwo. Beziehungsweise ich meine in Stuttgart.
Bei mir Radders.
Ich meine in Stuttgart gibt's irgendwo
Maultasche. Nein, auf Maultasche gibt's da auch. Ja, das glaub, so ein, ist das gut? Das ist doch, glaube ich, so ein Streetfood.
Ja.
Ja, ich aber Maultasche-Restaurant in der Halle ist doch eine totale Marktlücke.
Ja, voll, voll.
Huh.
Ja.
Okay, weiter?
Ja, dann lass
uns mal rausschneiden, sonst klaut uns jemand die Idee.
Lass uns mal drüber nachdenken. Also Schwäbisch Hall, da kommt was. und selbst, ey, ganz ehrlich, wenn man alle Stricke reiße, dann nimmst du ein Weckle, haust die Maultasche oben drauf und dann als Maultasche-Burger geht voll klar. Ey, das hat übrigens sogar mal McDonald's versucht, ein kläglicher Versuch, einen Lauge-Burger zu machen. Das ging völlig daneben, das war nach einer Woche wieder
McDonald's weg. McDonald's geht ja ziemlich viel daneben.
Ja, da konnte doch mal sämtliche Leute irgendwie ihren Wunschburger zusammenstellen und der am meisten gehypt wurde, den haben sie dann eingeführt. Und dann haben die wirklich so einen Maultasche-Burger gemacht und, ach Gott, liebe Leute, ey, McDonald's, das ist doch echt, also Finger weg von schwäbischem Essen, ey, das geht einfach nicht. Und, also von dem her, Maultasche sind unfassbar vielseitig. Das ist der Wahnsinn. Als Maultasche-Suppe auch gut. Oder klassisch in so einer Hochzeitssuppe, wenn du so kleine Maultasche drin hast. Ja, also Maultasche.
Ey. Also mein Favorit ist ja tatsächlich ganz, also ohne Brühe. Also ich esse auch in der Brühe total mega gern und mit Kartoffelsalat Hammer. Aber ohne Brühe und dann mit so, wie heißt es bei euch? Das heißt bei jedem anderen so Schmelze obendrauf. Krusi, sage ich jetzt bei meiner Schwiegerfamilie. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine?
Ja,
wie heißt es richtig?
Keine Ahnung, bei uns heißt es Breine.
Breine?
Breine.
Also, wie heißt es bei euch? Wir meinen quasi Butterschmalz in der Pfanne zerlaufen lassen, dann wegmelden und einfach anrösten.
Genau.
Also, bei uns heißt es Schmelze.
Ja, Schmelze, Breine, keine Ahnung.
Krusi heißt es, also, aber das hat man ja manchmal auch auf Spätzle.
Auf Spätzle ist das bei uns immer drauf, ja.
Ja, und das ist ja mega begehrt. Also, das ich habe richtig Hunger. Und dann, was ich auch liebe, ist Anbraten. Einfach und zwar ohne Eier. Ja. Einfach nur kleingeschnitten und anbraten. Ja. Hammer.
Ey, übrigens, wenn wir gerade schon bei Spätzle sind, hast du meine Story am Wochenende gesehen? Ich habe ja Spätzle gemacht.
Nee, aber zu Spätzle habe ich auch noch was. Was ist los?
Ich hatte in meiner Story dann die Umfrage, Team Spätzle forever oder doch lieber Nudeln. Es war ganz klar 96-4. Aber wer zur Hölle drückt denn da bitte auf Nudeln?
Ja, kommt drauf an. Also ich bin definitiv auch Team Spätzle, aber es gibt auch richtig leckere Nudeln. Also ich habe bei uns beim Feinkostdealer meines Vertrauens, habe ich italienische Nudeln entdeckt und die sind sowas von mega, dass ich die inzwischen lieber esse wie meine eigene. Und ich muss rausfinden, was die anders machen. Und ich hab's glaube ich auch rausgefunden. Der Witz ist, die nehmen nämlich Wasser statt Eier. Und ich vermute, ich weiß es nicht, ob da dran liegt.
Bei der Spätzle? Nee, bei den Nudeln?
Nudeln, ja.
Ach krass, okay.
Keine Eier.
Okay.
Und zwar sind die so, es ist jetzt vielleicht blöd, aber wie bei Vapiano.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So viel fester wie andere Nudeln. Und das liebe ich an Nudeln. Ich mag das nicht, wenn die so lätschig sind und so, ja, fast so breiig und auf der Zunge schon so zergehen.
Du, ich bin voll bei dir. Nudeln auch total, haben eine volle Daseinsberechtigung. Aber die wirklich wichtige Frage ist doch, wenn du für dein Leben lang nur noch das eine oder andere essen darfst, dann musst du dich für Spätzle entscheiden.
Ja, dann musst du dich für Spätzle entscheiden. Übrigens auch Spätzle, also das darf ich euch auch nicht laut sagen, aber meine Mutter macht die beste Spätzle und die macht sie eigentlich fachlich gar nicht so ganz richtig. Die sind immer ziemlich gar nicht gleichmäßig und so, aber das Rezept ist von ihrem Vater und das sind die hammerleckerste Spätzle. Und zum Thema Spätzle habe ich jetzt heute erst ein Video gekriegt von einem Freund von mir, der hat dieses Gerät, kennst du das?
Boah, nee, keine Ahnung.
Das ist, und zwar ist das nämlich gar kein Schwabe. Und er hat gesagt, du kannst doch gar keine Spätzle machen. Er hat gesagt, doch, er hat so ein Gerät. Und zwar wird da quasi der Teig oben eingefüllt und man dreht an dieser Rolle, ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt, und dann wird da quasi ein Spätzle sozusagen rausgeschabt.
Okay.
Also ich muss noch rausfinden, wie das Ding heißt. Vielleicht kennt jemand das Teil. Das ist so ein grünes Teil. Da kann man hier oben sogar noch einstellen, wie dick.
Ach, guck hin.
Und durch das Drehen der Rolle, das ist quasi so ein Spalt, kann es jetzt ganz schwer erklären, wird dieses Spätzle-Teig rausgeschabt. Das ist natürlich kein original handgeschäbtes Spätzle, aber zumindest.
Schabst du von Hand?
Wenn wir doch ein Spätzle machen? Ja.
Nee. Mm-mm. Ey, das ist jenseits Arbeit.
Also nur, wenn ich tatsächlich, also ich habe ja neulich erzählt, ich habe Leberspatze gemacht, die gehen ja nicht durch den Drücker. Da muss man von Hans Schaber. Das ist einfach auch ein saucooles Geschäft.
Ja.
Aber da gibt es ein cooles Video von Vincent Klink, wo der das so zeigt, wie das geht. Also Spätzle ist mindestens so gut wie Maultaschen. Also wir Schwaben, wir wissen schon, was gut ist.
Auf jeden
Jetzt Fall. Aber die große Frage, warum sprechen wir heute über Maultaschen?
Weil es ein typisches Gründonnerstags Gericht ist.
Richtig. Bei uns gab es tatsächlich von Gründonnerstag bis Karsamstag Maultasche. 3 Tage am Stück.
Ja, da merkt man mal, dass ihr evangelisch seid, weil bei den Katholiken gibt es freitags immer Fisch.
Ja, aber die Maultasche sind ja die evangelische Variante und deswegen steht auch hier bei mir Herrgottspreiserle, weil es gibt ja diese Tradition, dass man Karfreitag kein Fleisch essen soll oder beziehungsweise dann halt Fisch isst. Und die Schwaben sind ja ganz clever, die haben einfach das Fleisch im Nudelteig versteckt und deswegen gibt es traditionell wirklich bei vielen Familien, wo ich es kenne, Maultasche an quasi in der Karwoche. Und meine Mutter hat da halt irrsinnige Menge früher gemacht, von Donnerstag bis Samstag und dann halt immer praktisch in der Brühe wieder warm gemacht oder anbraut. Also die wurde alle donnerstags gemacht für die ganze 3 Tage. Und es ist heute noch Tradition, dass quasi meine Mutter das immer noch macht und dann kommen reiherweise nach und nach die Geschwister nacheinander, nicht mehr alle auf einmal, aber richtig cool. Genau, da habe ich auch noch ein bisschen was rausgesucht und zwar zur Entstehung der Maultasche, also jetzt nicht zum Wort, sondern zur Entstehung der Maultasche an sich, gibt es verschiedene Legenden neueren Datums. Eine erst seit dem späten 20. Jahrhundert gängige Erzählung geht auf das Kloster Maulbronn zurück.
Das ist gar nicht so weit weg von uns.
Ja, in den Archiven, aber das wäre halt zu billig, Maultasche, Maulbronn. In den Archiven der Klosterverwaltung finden sich keine Angaben zur Herkunft. Im Rahmen der Berichterstattung zum Maulbronner Klosterfest erwähnte die Pforzheimer Zeitung, dass die Maultasche der Sage nach eine Erfindung eines gewitzten und findigen Klostermönches sei. Die Autorin und Konservatorin am Stuttgarter Württembergischen Landesmuseum Elke Knittel veröffentlichte 1986 im Selbstverlag das Buch, wie Jakob die Maultasche erfand. Knittel gibt darin an, dass ein Laienbruder der im Kloster Maulbronn ansässigen Zisterziensermönche in der Fastenzeit das Fleisch vor dem Herrgott habe verstecken, ihn also bescheißen wollen. Im Volksmund habe dies zum Beinamen Herrgottsbescheißerle geführt. Das Kloster Maulbronn übernahm diese Darstellung. Das Wort Maultasche sei eine Verkürzung der Bezeichnung Maulbronner Nudeltasche. Die Legende wurde in zahlreichen Reiseführern und Kochbüchern übernommen, etwa von Johann Lafer. Die Stuttgarter Zeitung wiederum befragte 2016 unter anderem den Stuttgarter Koch Vincent Klink zur Legende. Er hält sie für falsch und geht von einer Herkunft der Maultasche aus Italien aus. Alfred Hilgemann gibt in seiner Broschüre Maultaschen und Co. an die Firma Bürger, verwendet die Legende zu Marketingzwecken. Die Firma Settele wiederum bietet Maultaschen unter Berufung auf die Legende als Herrgottsbescheißerle an. Abgewandelt kursiert die Geschichte, dass es Protestanten gewesen seien, die der ursprünglich nur mit Kräutern und Spinat gefüllten, daher auch als Laubfrosch bezeichneten Teigtasche heimlich Fleisch beifügten. In schwäbischen Familien ist es Tradition, dass Maultaschen in der Brühe das typische Gericht am Gründonnerstag sind. So wie bei uns auch, bei euch auch?
Bei uns auch, ja, absolut.
Nur Gründonnerstag?
Nur Gründonnerstag und Karfreitag dann klassisch Fisch.
Deine Mutter hat es doch bestimmt auch auf der Karte bei sich in der Wirtschaft, oder?
Nee. Ist ja nur so eine kleine Vesperkarte, von dem her
Maultasche. Ich dachte Maultasche.
Nee.
Und dann, die Kindheitserinnerung habe ich schon mal erzählt, war das bei uns halt immer so Tradition. Meine Mutter hat dann der ganze Esstisch freigeräumt. Wir hatten dann groß und hat da die Maultasche dann gemacht. Ich sehe heute noch den Nudelteig, wie sie den Nudelteig so aufgeklappt hat, dann das Neigstriche hat und dann zusammengelegt und dann immer die Ränder abgeschnitten hat. Und weil die ja so viel gemacht hat, war dann immer so ein riesen Berg mit Maultasche-Ränder da gelegt und wir, also zumindest die Brüder, mir 3 kleinere, sind dann immer da geguckt und haben gewartet, bis die Ränder abgefallen sind, gab es immer Streit um die Ränder. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, irgendwann hat meine Mutter dann aufgehört, die Ränder abzuschneiden. Mhm. Das war voll blöd, weil dann gab es keine Ränder mehr zum Essen. Also das war fast noch, ja, es sind einfach, war ein Erlebnis und war fast noch besser wie die Maultasche an sich. Wir packen 2 Rezepte in die Shownotes, haben wir beschlossen. Ja. Und zwar das Originalrezept von meiner Mutter, meiner Meinung nach die beste Maultasche weltweit.
Mhm.
Und zwar so, wie es sich gehört, mit Fleisch. Und du hast jetzt noch ein vegetarisches mitgebracht.
Tatsächlich ja, weil nämlich in der Zeit, wo ich das erste Mal Maultasche selber gemacht habe, war gerade die Veggie-Phase. Und da habe ich danach geguckt, aber das war tatsächlich echt gut. Also muss man wirklich sagen, das war echt auch lecker.
Also ich, vielleicht sag mal ganz kurz trotzdem noch, wie es geht, oder? Aber wenn man das Rezept in die Shownotes packt. Ja. Also wir haben Nudelteig.
Ja.
Entweder vom Bäcker des Vertrauens oder selber machen, genau.
Wie machst du deinen Nudelteig?
Also ich mache meinen Nudelteig, habe es extra nochmal rausgesucht, 1 Kilo Grieß,
ja.
10 Gramm Salz und 7 Eier.
Mhm, ja.
Der ist dann sehr, sehr fest. Der ist am Anfang so streuselmäßig, aber wenn man den dann ausrollt, wird er zum Teig.
Ja.
Also Eier sind mit Vorsicht zu genießen. Das muss man einfach, es kommt auf die Größe von die Eier an. Das muss man rausfinden von der Konsistenz. Wie machst du ihn?
Ziemlich ähnlich, ja. Genau, Grieß und
Salz muss nicht mal unbedingt sein.
Naja,
kann man auch weglassen.
Ja.
Genau, also ich mache es so, oder wir machen es so bei uns in der Familie, die Zwiebel werden, also erst wird der Zwiebel gewürfelt, Petersilie und alte Weckle eingeweicht. Das wird alles angedünstet, die Zwiebeln, die Petersilie und auch die ausgedrückte alte Weckle verrupft und mit angedünstet. Dann kommt der Spinat dazu. Und dann Hackfleisch, Brät, Eier. Und bei uns kommt dann tatsächlich kleingeschnittene Schinkenwurst noch rein.
Mhm.
Und diese ganze Zwiebel-Petersilie-Brötchenmischung. Und dann eben noch mit Gewürze. Salz, Pfeffer, Majoran, Muskatnuss. Wird einfach so ein Fleischteig hergestellt. Eventuell noch mit Wegmehl, ein bisschen Konsistenz einstellen. Und das war's eigentlich schon. Und dann die Füllung, wie du es vorher schon gesagt hast, auf die Teigplatte verteile, zusammenklappe und dann in Stücke schneide mit dem Original
Maultaschenrädle.
Das hat bei uns bestimmt 30 Jahre hat es bei uns gehoben und dann hat es mein Sohn mal ausgeliehen und hat es kaputt gemacht.
Oh, okay, ja.
Deswegen
ja.
hat meine Mutter jetzt nicht mehr dieses alte Coole aus Holz, sondern ja. Eins aus Metall. Und dann einfach koche.
Mhm.
Also
brauche ja auch gar nicht so lang, also 10 Minuten.
Ja, genau, also Salzwasser, wie man Nudeln kocht. Ja. Maultasche, also bei mir steht 20 Minuten, aber sie kommt natürlich auch auf die Größe von der Maultasche an und so weiter und so fort. Und dann den Kartoffelsalat dazu, ein guter, schlotziger Kartoffelsalat. Ja. Also, das ist ein Festessen, würde ich sagen.
Kartoffelsalat mit Zwiebel oder ohne?
Mit.
Safe, ja, gut.
Absolut, geht ja. Nicht ohne.
Ja. So, ich will jetzt hier noch kurz die vegetarische.
Ja,
so, hau raus. So viel Zeit
muss sein. Ja.
Klar, Nudelteig, alles klar. Dann brauchen wir, hier ist der Schlüssel zum Glück, Sojagranulat.
Schlüssel zum Glück.
Sojagranulat okay. Tatsächlich. Und zwar nimmst du da 150 Gramm und du musst das, wichtig, in Wasserfeuer einweichen. Sonst ist das nachher bockelhart.
Okay.
Und dann auch ganz normal Zwiebel, fein geschnitten, Ei, Spinat, Petersilie, Schnittlauch, Mascarpone kommen da rein.
Okay.
Parmesan. Frisch gerieben, Semmelbrösel, Salz, etwas Pfeffer, Muskat, ein Eigelb und Salz, das wurstelst du alles zusammen und dann ist das die Füllung.
Und der Rest gleich.
Ja, und der Rest eigentlich gleich. Und das ist wirklich auch super lecker.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Hört sich super an.
Ja, also wirklich, es ist auch nur gute Sachen drin, außer bei Sojakartoffeln. Nee, Spaß, also. Aber auch das ist echt gut und auch wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Also ich war damals total aufgeregt, meine erste eigene Maultasche gemacht.
Ich war damals total aufgeregt.
Ja, komm, ey. Also Maultasche ist schon, ich habe so viel, als ich in Heilbronn gelebt habe, das war ja damals, ich halt war ja da 23 oder so, du kennst ja die kleine Wohnung, die Kellerwohnung, die ich da hatte, und hatte ja nur so eine kleine Küchenzeile. Und ich habe mindestens einmal in der Woche, wenn nicht sogar zweimal Maultasche gekocht, weil das einfach, ja, in der Brühe oder anbraten oder was auch immer, aber das war einfach mal, das hat mich durch meine Ausbildung gebracht, das Essen. Von dem her habe ich eine sehr…
Aber immer selber gemacht?
Nee. Das waren die Burger-Maultasche. Deshalb habe ich eigentlich sehr emotionale Bindung zur Maultasche, weil die mich echt lange Zeit ernährt haben.
Wir haben ja bei uns im Geschäft auch tagtäglich Maultasche da, weil wir ja diese Schwabefest verbacken. Das sind ja Käsestangen im Prinzip mit einer Maultasche zwischen Teig und Käse. Übrigens, unser ukrainischer Gastvater, der Waldemar, hat neulich, der kennt das ja, ne? Der hat dann neulich Ketchup drauf gemacht, ob das Schwabefest war. So viel zum Thema ukrainische Genusskultur. Nee, aber das Witzige ist, unser Sohn, der liebt die Maultasche halt auch. Also die machen wir nicht selber, sondern die holen wir vom Metzger unseres Vertrauens. Der verschwindet dann auch öfters mal im Kühlhaus und da sind die Maultasche halt immer schon geschnitten, vorbereitet und pfeift sich als morgens vorm Kindergarten noch ein Streifen Maultasche rein. Und dann, ja, wir bestellen die immer einmal in der Woche beim Metzger und Ende der Woche auf einmal eine Maultasche reichen. Da hat Jona wieder zu viel gegessen. Also, aber die Kinder lieben Maultasche.
Aber auch Maultasche kann man kalt super essen.
Ja.
Das funktioniert voll. Hervorragend. Das
voll.
Ist, ja, total gut. Ja.
Also das definitiv. Ja, Maultasche ist ein universelles, ich merke es gerade, ein universelles Produkt. Und das mit dem Maultasche-Restaurant, das kommt auf unsere Bucketlist.
Ey, in meinem Kopf
geht es schon los. Und wenn es bloß ein Pop-Up-Restaurant ist.
In meinem Kopf geht es schon los. Oh Gott, ey.
Ich brauche einfach mehr Zeit für alles, was
mir... Oh Mensch, ey.
Für Motorsägekurse, Schweißerkurse und Maultasche-Restaurants.
Ja, gell?
Aber echt,
ja.
Ja.
Also ey, wenn es das schon gäbe würde, würde man jetzt nach der Folge hingehen. Auf
aber hey, das ist, kannst du davon ausgehen.
Aber das ist klar. Aber wo, wie geht's deiner Familie? Erzähl kurz.
Ja, ich erzähle kurz noch. Es hat sich wieder viel getan. Es ist ja erst eine Woche her, als wir die Folge aufgenommen haben zu dem ganzen Thema. Und das Coole ist, dass wir für den Vater einen Job haben.
Cool.
Eine regionale Sanitärfirma hat direkt sich ist auf uns zukommen und für der älteste Sohn auch, der auch schon eine Klempnerausbildung begonnen hatte in der Ukraine. Das Haus ist, also die Wohnung in dem Haus ist so gut wie fertig. Es fehlt nur noch, also die Küche, die schon da ist, noch eingebaut werden muss. Im Flur fehlt noch der Boden und ein Zimmer, das ein bisschen aufwendiger herzurichten ist. Das hat man jetzt komplett außer Vorklasse. Ansonsten ist alles fertig. Der Boden ist drin. Neue Toilette ist drin, Waschbecken ist drin. Also ich denke, je nachdem, wie schnell es jetzt mit der Küche noch geht, können wir bestimmt nächste Woche oder spätestens übernächste Woche umziehen. Alle Kinder sind seit Montag in der Schule, in drei verschiedene Schulen verteilt. Die erste Fußballtraining sind absolviert, Volleyballtraining, also richtig cool.
Wow, stark.
Super. Richtig gut.
Ja, und das mit dem Job, super geil.
Ja.
Das ist richtig cool, ja.
Auch super, die Firma, wo er unterkommt, auch wir haben gesagt, okay, er spricht überhaupt kein Deutsch, aber die haben ihn jetzt direkt in eine Abteilung gesteckt, wo russisch sprechende Mitarbeiter sind, dass er einfach den Anschluss findet und richtig, richtig gut. Also ich kann echt immer wieder nur staunen, was sich alles tut, auch wie viel Hilfsbereitschaft nach wie vor da ist, viele Leute, wo immer noch bei der Renovierung helfen. Geld, was uns von verschiedensten Leuten einfach zukommen gelassen wird, also ja, eine Gruppe von Frauen, die immer wieder sammeln für Hilfsprojekte, hat uns neulich ein Sparschwein mit ein paar hundert Euro in die Hand drücken gesagt, für die Familie und weil man wirklich sagen muss, okay, also es dauert einfach, bis die deutsche Bürokratie, bis die Mühle mahlet und bis da irgendwie Sozialhilfe mal auf dem Konto ist und die sind jetzt ja auch schon einige Wochen in Deutschland und es ist im Prinzip immer noch kein Geld geflossen, deswegen sind wir da echt mega, mega dankbar und auch super jetzt, dass es klappt mit dem Job, also doch, also wirklich richtig schön.
Cool. Echt
und
toll.
Und jetzt ist das Haus belebt, unterkommt jetzt noch die Keksschachtel.
Cool.
Es ist immer wieder interessant zu sehen, weil, was ich tue. Ich habe vor 2-3 Monaten gedacht, dass ich, also das mit der Keksschachtel ist noch ganz neu, das ganze Thema mit der ukrainischen Familie ist noch ganz neu. Einfach cool, ja, zu sehen, wenn man offen ist für alles Mögliche,
ja.
Was sich so entwickelt.
Wahnsinn, ja. Also echt cool. Also vor allem dafür, dass du eigentlich gesagt hast, du hast das ja ein ruhiges Jahr vor dir.
Und ja eigentlich, ja, so ganz ohne Projekte geht's nicht.
Ey, und wir haben Anfang April, ja.
Und es macht halt einfach auch Spaß. Also ja. Jetzt maulische Pop-up, das ist vielleicht das nächste Projekt. Nee, also wirklich, ja. Genau, das ist so der aktuelle Stand. Kann ja auch gerne hier immer wieder ein bisschen auf dem Laufenden
auf jeden Fall,
ja. Halte. Und vielen Dank auch für das Feedback, das uns teilweise heute auch schon zu der Folge erreicht hat.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
Ja, cool.
Wunderbar.
Mein Lieber, super.
Ich hoffe, ihr hört die Folge Grünen Donnerstag morgen, dass ihr noch Zeit habt, Maultasche zu kochen.
Auf jeden Fall, ja.
Nudelteig, ja. Sollte man eigentlich vorbestellen. Oder ihr rennt schnell noch irgendwo oder macht ihn selber.
Ja.
Aber oder ihr, ich denke, ja.
Ja, das Geile ist halt, in der Backstube hast du halt eine coole Ausrollmaschine, ey, wenn das Fall daheim durch das Ding da durchläuft,
ja. Boah, ey, das ist ja eine zähe Geschichte.
Da drehst du echt
einen Wer noch keine Maultasche kennt, kann ja mal sich anfreunden mit denen, die man auch im Supermarkt kaufen kann, aber ist natürlich überhaupt kein Vergleich.
Nee, 0,0.
Aber damit ihr vielleicht mal wisst, über was wir heute gesprochen haben,
ja.
Maultasche.
Und mir hat es schon mal hier im Podcast davon, dass es die ja tatsächlich überall mittlerweile in Deutschland
ja,
gibt.
Hat uns ja auch ein Hörer aus Berlin bestätigt.
Genau. Also die gibt es wirklich überall deutschlandweit in der Supermärkte. Von dem her, die uns, die es nicht kennt und es kennenlernen wollen, einfach mal im Kühlregal die Augen aufhalten. Ja. Das gibt's überall und das lohnt sich. Absolut.
Und dann selber mal.
Und dann selber mal.
Und zwar die Fleischvariante.
Von mir aus auch das.
Wir machen Pause.
Zwei
wir
Wochen.
Hören uns in 3 Wochen hören wir uns wieder.
Genau.
Und wir sind dann zurück mit alter Frische und viele Ideen, spannende Gäste.
Sehr spannende Gäste.
Ja. Bestimmt viel Neues zum Thema Keksschachtel und ja. Flüchtlinge. Und sonst sicher auch alle mögliche, was man so in den 3 Wochen.
Und ich würde mal sagen, unsere Gästeliste liest sich wie das Who is Who der Bäckerbranche.
Absolut. Also
von dem her, das wird alles super, super spannend. Ich freue mich drauf. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Osterurlaub. Zumindest im Podcast. Und in diesem Sinne, bis in 2 Wochen. 3 Wochen.
Bis in 3 Wochen. Ciao, ciao.